Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Heute haben wir schon die 64. Sendung. Die Zeit rast wie irr. Wolfgang Back.
Vielleicht können wir ja auch wieder die kleinen Zuschauer wieder begrüßen.
Und dann?
Ja, dann können wir vielleicht begrüßen, dann läuft das Audio dat wieder.
Ah ja, also dann begrüßen wir die kleinen, den kleinen Kreis der Zuschauer, um es mal so etwas richtiger auszudrücken. Ja, 64. Folge, das hätte sich vor einem Jahr noch keiner träumen lassen, dass das wirklich so einschlägt und dass das so schnell geht. Und heute ist es schon eigentlich normal geworden, dass wir hier im Studio sitzen und das, was wir für wichtig und für neu halten und für interessant halten, Ihnen weitergeben und versuchen zu erklären. Auch dieses Mal in der Sendung wieder. Aber schnallen Sie sich an, es wird ganz schön heftig werden,
denke ich. Ja, und es passiert auch eine ganze Menge. So auch trotzdem, normalerweise ist so ein Sommer immer so was Lahmes. Irgendwo das sogenannte Sommerloch mit diesem Nessie da aus Schottland und war noch nicht da, das Nessie, weil wir bessere Informationen haben.
Wir wollen wieder einmal mit Professor Dr. Rainer Blatt sprechen von der Uni in Innsbruck und zwar diesmal über Quantencomputer. Was ist das überhaupt? Wie funktionieren die? Wie muss man sich so etwas vorstellen? Was ist Besonderes daran und wird es denn die irgendwann mal geben?
Dann wollen wir zum Schluss einen kleinen Ausblick auf die Funkausstellung machen, auf die IFA 2007. Auf der wir auch sein werden. Wir wissen noch nicht genau, wie viele Sendungen wir da machen, aber es werden wahrscheinlich 3 Stück werden oder 4.
Aber vor dem Blick auf die Funkausstellung, vor diesem Vorausblick, wollen wir einen Rückblick wagen. Und zwar auf die Prozessoren. Wie haben sich eigentlich Mikroprozessoren entwickelt? Warum sind die entstanden? Wann sind sie entstanden? Und was hat sich da so alles ereignet? Denn wenn man sich überlegt, diese 30 Jahre, die sind ja wie im Flug vergangen. Und heute sind das ja keine Mikroprozessoren im ursprünglichen Sinn mehr. Das sind ja Rechenmaschinen von einer unglaublichen Leistungsfähigkeit. Am Anfang der Entwicklung wären da mehrere Großrechner notwendig gewesen, um auch nur annähernd an diese Leistung heranzukommen.
Ja, und ich glaube, da beim 25-Jährigen konnte ich ein Interview machen in München mit Ted Hoff, der ja eigentlich als der Erfinder des Prozessors oder dieser kompakten Chips gilt. Und das ist schon interessant, was in der Zwischenzeit so alles passiert ist.
Aber anfangen wollen wir mit etwas ganz anderem, was sicherlich auch sehr interessant ist, weil man weiß ja niemals so richtig und bei den meisten steckt das gar nicht so richtig drin. Was ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt irgendein Video mit Ton mir ansehe, dass da ein Container ist und in diesem Container, Softwarecontainer natürlich, da stecken jetzt Decoder drin und welche da wo zueinander passen und welche notwendig sind und was geht und was nicht. Das ist eine Geschichte, die müssen wir mal ein bisschen aufdröseln.
Ja, und das läuft ja, vieles läuft ja gar nicht, ne? Also ich hatte jetzt die Sache, jetzt wo ich umgestiegen bin auf Vista, wollte ich mir so ein paar alte Computerclub-Sendungen angucken, die wir da haben in 320x240er Format. Und er wollte das nicht, der Media-Player. Er wollte das einfach nicht spielen. Und da habe ich gedacht, das war doch früher irgend sowas von Intel, so irgendwie Indeo oder wie das Ding da hieß. Dann habe ich mir ein Indeo 5.11 runtergezogen, da hat er mir viele, viele Fehlermeldungen gezeigt. Aber es geht.
Jetzt wissen Sie, wer der Urheber dieses Beitrages war. Wolfgang Back wollte wissen, wie es funktioniert und deswegen bringen wir das. Du kannst dir dann die Sendung später
anhören. Nein, das ist, weshalb wir das hier bringen, liegt ganz einfach daran, dass wir ein bisschen blauäugig in die Fernsehsendung hineingetappt sind. Und wie gesagt, das macht alles NRW-TV, diese ganzen Sachen,
die werden das einstellen. Davon sind wir ausgegangen.
Davon sind wir ausgegangen, haben uns gar nicht drum gekümmert. Und dann passierte es dann, dass wir dann diese riesen MOV-Files bekamen mit 800 Megabyte und dass die Rechner, wo wir die hingelegt hatten, komplett platt waren. Und da kamen dann schon die Ideen, was gibt's denn da Besseres?
Ja, und es gibt wohl kaum einen Besseren, der uns das erklären könnte, wie das alles zusammenhängt, als Rolf-Dieter Klein, der nun sehr viel damit zu tun hat und den haben wir hier in der Telefonleitung. Hallo Rolf-Dieter.
Ja, hallo, bin am Apparat, bin dran, genau.
Ist das Indeo 5.11, ist das noch aktuell?
Ach, das ist gar nicht mal so schlecht für manche Geschichten, weil es nicht sehr viel Rechenleistung braucht. Aha. Ich hatte neulich sogar den guten alten Cinepack wieder mal eingesetzt, der ist eigentlich noch schlechter, aber auch schneller. Für eine 3D-Animation, wenn man animierte Texturen braucht, ist das gar nicht so doof. Aber die Dateien werden natürlich riesig groß.
Wenn man aber wo sind wir denn heute? Was ist denn heute so up-to-date? Also kleine Dateien und trotzdem gutes Bild.
H264 ist natürlich heute das High-End-Format. Das hat die höchste Kompression, das ist ein Teil von MPEG-4, der H264-Standard.
Ist das nicht auch ein Format, was mit den Videokonferenzen zu tun hatte?
Ja, das kann eigentlich ja alles im Prinzip. Also von kleinen Größen bis großen gibt es verschiedene Levels, die man da umfassen kann. Geht bis zu HDTV. Das war eigentlich der Hauptgrund, ist ja die Blu-ray-Disc oder HD, dass man dort eben auch die Videos vernünftig abspielen kann, ohne riesige Dateien zu bekommen.
Ja, jetzt muss ich aber gleich mal reinhaken. Und zwar, es gibt ja auch die freie Version, die heißt dann X264.
Ja, genau, X264 ist ein Codec-Satz, mit dem man verschiedene Formate kodieren kann. Im Moment MPEG-4 und zwar den ASP, also den Teil 2 vom MPEG-4-Standard.
Ja, lass mal sortieren. Also genau. Wir haben ja erstmal XVID. Und wenn ich dann MP3 als Ton dazu habe,
und DivX
dann kommt das in einen AVI-Container.
Das ist der Container, der die Dateien praktisch aufnimmt.
Ja, was heißt das eigentlich?
Ja, genau. Also MPEG-4 beschreibt ja jetzt nur das technische Format zum Beispiel. Also wo sind welche Koeffizienten gespeichert und Bilddaten und wie sieht das überhaupt technisch aus? Was muss ich da machen, um ein Bild zu kodieren und zu dekodieren? Aber nicht, wie ich die Daten zu sortieren habe. Wann kommt die Bildinfo? Wann kommen irgendwelche Bytes nacheinander? Das übernimmt eigentlich der Container. Und da gibt es den AVI-Container, das ist ja von Windows entstanden, eigentlich das Format, sodass die Player das wieder entpacken können, den Codec überhaupt mal finden, dass sie überhaupt wissen, was für ein Codec in dem Container drinsteckt. Das AVI kann ja CinePack, Indio, kann ja alles Mögliche enthalten.
Das heißt, AVI ist nicht irgendein festgelegter Standard, sondern beinhaltet irgendeine Datei, die mir beschreibt, wie denn diese eigentliche Bilddatei aufgebaut ist.
Genau. Am Anfang findet man zumindest mal den Codec-Namen. Da steht dann halt drin, ob das jetzt ein MPEG oder ein sonst was ist. Und dann braucht das Programm oder der Player natürlich den Codec, um weitermachen zu können, um zu wissen, wie es dann weitergeht von da ab.
Was gibt's denn noch?
Das AVI sagt auch die Größe und so weiter aus, natürlich.
Hm. Also was gibt's denn Container, noch für Container, ja?
Ja, genau. MPEG ist ja der .mpg, kennen vielleicht viele. Das ist ja ein relativ alter Container. Den kann man auch in Videoplayern, früher konnte man den abspielen direkt. MP2 oder MP4 gibt es als Container, die sind anders aufgebaut. Dann gibt es M2T, ist ein wichtiger, das ist ein sogenannter Transportstream. Der Unterschied zwischen Transportstream und AVI. Beim Transportstream kann ich jederzeit reingehen und bekomme dann ein Bild.
Ja.
Bei AVI muss ich wirklich die Datei völlig in Ordnung haben. Es gibt zwar Player, die das auch noch handeln können, wenn was kaputt ist, aber normalerweise brauche ich die ganze Datei. Und bei dem Streaming-Container, die sind so aufgebaut, dass man da praktisch rein kann. Das ist ja beim Broadcast wichtig. Wenn ich jetzt digital übertrage, dann habe ich ja keinen Dateianfang, sondern ich gehe irgendwann in den Strom rein und der Player muss gefälligst nach irgendeinem vernünftigen Anfang suchen. Das heißt, da sind lauter Blöcke, die man suchen kann drin, an denen ich erkenne, jetzt geht was Vernünftiges los.
Es gibt auch noch den freien Container Matroska.
Matroska, das ist ja abgeleitet von diesem russischen Schachtelpumpen-Dings.
Wie heißen die? Matuschka?
Oder? Matuschka oder so, ich weiß es auch nicht genau. Ja. Das ist auch nochmal ein Container, der soll sehr flexibel sein.
Ja.
Da kann man halt alles Mögliche dann drin unterbringen. Das ist eigentlich die Idee, dass je flexibler das ist, desto mehr Codecs und Musik und vielleicht auch Bilder und sonstige Sachen kann man da reinstecken. Das MPEG-4-Format ist ja eigentlich auch schon in sich wieder eigentlich eine Art Container. Es hat ja unheimlich viele Möglichkeiten, die noch gar nicht genutzt sind. Kann man sogar 3D-Daten mit unterbringen. Da gab es mal auf einer Messe eine ganz interessante Geschichte.
Aber was mache ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause irgendeine Videodatei habe und will die abspielen, wie hier Wolfgang Back?
Ja, genau. Also das mit dem AVI war schon mal richtig. In dem AVI war wahrscheinlich der Indio 5.1 vermerkt.
Kann ich das denn ändern?
Abändern kann man das nicht, aber man kann den Codec sich besorgen, der dazu gehört.
Ja.
In der ersten Phase meldet ja der Player sicherlich, dass der Codec nicht vorhanden ist. Und wenn man ganz großes Glück hat, sagt er einem auch noch, was für ein Codec man braucht. In dem Fall der Indio-Codec, dann muss man gucken, wo man den herbekommt, runterlädt sich ein Päckchen mit den entsprechenden Codecs und dann versteht der Player erst den Codec, der in diesem Paket praktisch untergebracht ist. Also Indio 3.1 ist, glaube ich, noch standardmäßig installiert bei den Rechnern, 5er aber nicht. Deshalb ist es schiefgelaufen. Der 5er ist aber besser gewesen, deshalb hat man den damals auch gerne genommen.
Aber ihr habt mir bei der Installation alle möglichen Fehler erzählt.
Ja, das ist,
und am Schluss hat das doch gemacht. Am Schluss hat das gemacht.
Das Vista beim Installieren war der Codec wahrscheinlich nicht für Vista vorbereitet und meldet irgendwelche Administrativproblematiken.
Wolf-Dieter, was mache ich denn? Was ist denn für die breite Masse? Stimmt da noch XVID mit MP3 in AVI?
XVID ist ein sehr guter Standard, finde ich. Insbesondere, es ist ja eigentlich kein Standard, es ist ja ein Open-Source-System.
Ja.
Und das schöne XVID wird H264 unterstützen, also man ist da auch in die Zukunft orientiert. Im Moment aber das Level 2. Muss auch zu dem H264 sagen, dass wenn man das heute einsetzt, dann wird die Anzahl der Zuschauer, die es wirklich ruckelfrei sehen können, sehr klein sein. Man braucht einen schnellen Rechner, um diese ganzen komplizierten Arithmetiken, die da drin sind, auch auszuführen.
Und was für ein Player? Okay. Nehme ich den Winamp? Oder?
Das ist ziemlich wurscht.
Also oder ein BS-Player?
Ich habe für mich gern den älteren BS-Player. Der neuere hat irgendwelche komischen Abwehrgeschichten mit drin.
Aha.
Der ältere 09 irgendwas, der war eigentlich ganz friedlich und brav und ist mir ehrlich gesagt lieber als der Media-Player, der mit so viel Schnickschnack drumherum kommt. Aber ansonsten Winamp oder was hatten wir noch? Nero geht auch ganz gut. Der läuft, die schlucken das eigentlich alle nachher, wenn die mal da drauf getrimmt sind auf den Codec.
Ja. Und da wollen wir mal sehen, was wir mit unserer Fernsehsendung machen.
Ja,
wir die
also X-Wit würde ich mal probieren.
Also X-Wit, X-Wit und dann muss Winamp hat auch fast jeder, glaube ich.
Ja,
Media
ja.
Player macht's auch.
Media Player läuft dann ja, auf jeden Fall auch, wenn man den Codec mal installiert hat.
Okay.
Das Witzige am X-Wit ist, man muss dann noch einen Link an den Player, also der Köpi-Hersteller oder Köpi-Distribution ist eigentlich noch vernünftig. Es gibt da leider wieder patentrechtliche Geschichten, deshalb gibt es keine Executable auf der xvid.org-Seite.
Aha.
Weil die Amerikaner und die Japaner haben da ein Patentproblem.
Aber jetzt gibt's von uns hier ganz böse Zeichen aus der Regie. Wir müssen Schluss machen.
Oh, ich schon wieder am
Ende. Vielleicht rufen wir bald wieder an, wenn wir nicht weiterkommen. Ne?
Ja, natürlich.
Tschüss nach München. Ne?
Ja,
danke.
Tschüss.
Mach's gut. Tschüss. Vor zwei Wochen haben wir bereits mit Professor Dr. Rainer Blatt gesprochen über Quantenkryptographie und er hat uns da ziemlich plastisch erklären können, was denn eigentlich so ein Quant ist und wie die Sache funktioniert. Wenn wir heute über Quantencomputer sprechen, dann wissen wir alle, ein Computer, die kleinste Einheit ist ein Bit, das ist ein Strom oder Nichtstrom, 0 oder 1, ja oder nein. Und ein Bit kann entweder nur ja oder nein sagen. Ein Quantenbit, da ist das anders, das kann alle Zustände zwischen Ja und Nein gleichzeitig erhalten. Das heißt also, wenn Sie ein Quantenbit zu Hause jetzt an Ihrem Computer wären und würden das hören, dann könnten Sie gleichzeitig sagen, nee, ich will mir das nicht anhören und ausschalten und dennoch weiterhören. So unwahrscheinlich das nun wirklich klingt, aber in der Quantenwelt funktioniert das. Schönen guten Tag, Herr Professor Dr. Blatt.
Grüß Sie Gott.
Ja, guten Tag.
War nicht gesponnen, was ich gesagt habe, oder?
Es war etwas übertrieben, klassisch ausgedrückt, aber im Prinzip haben Sie recht. Es geht um Folgendes. Ein Quantenbit ist in der Tatsächlich ein System mit zwei Zuständen, die ich dann auch beobachten kann, an oder aus. Aber, wie ich beim letzten Mal schon ausführlich erklärt habe, bevor ich ein System beobachte, weiß ich ja nicht, in welchem Zustand es ist. Und wenn ich es beobachte, dann zerstöre ich diese Information, die es hatte. Ich finde es also nur an oder aus. Was heißt das jetzt? Nehmen wir mal an, wir hätten ein Atom, wie wir das in der Schule kennen, also ein Kern und ein Elektron, was drumherum fliegt. Dieses Elektron kann auf einer Bahn sein, unten, oder es kann auch auf einer höheren Bahn sein, wenn es zum Beispiel Energie in Form eines Lichtteilchens geschluckt hat. Diese beiden Bahnen, wenn ich sie messe, repräsentieren meine Schalterstellung 0 oder 1. Unten wäre 0 und die obere Bahn wäre eine 1, wie wir das von der Schule kennen. Aber das ist ja ein Quantenteilchen. Wenn ich jetzt eine Messung mache, finde ich das Elektron auf der einen Bahn oder ich finde es auf der anderen Bahn. Wenn ich dagegen jetzt das Atom vor mir habe und noch keine Messung gemacht habe, also einen Quantenzustand vor mir habe, dann muss ich zu der Erfahrung der Quantenwelt annehmen, weil ich ja nicht weiß, in welchem Zustand es sich befindet, dass dieses Atom sich in einer Überlagerung befindet. Und das findet man in der klassischen Quantenmechanik so, wenn man 100 Mal das Atom, das man gleich präpariert hat, messen würde, würde man es vielleicht in 30% aller Fälle unten und in 70% aller Fälle oben finden. Oder alles, was dazwischen ist. Mit anderen Worten, dieser Quantenzustand ist eine beliebige Überlagerung von allen möglichen Kombinationen, die wir haben.
Liegt das an unserer Messtechnik?
Nein, das liegt nicht an unserer Messtechnik, sondern es ist einfach prinzipiell nicht vorhersagbar. Und was bei einer Einzelmessung herauskommt, und die Einzelmessung, die liefert immer nur, aha, das Elektron habe ich gerade unten gefunden oder das Elektron habe ich oben gefunden.
Wie kann denn ein Quantencomputer denn überhaupt rechnen, wenn nicht vorhersehbar ist, wie das Ergebnis aussieht?
Ja, das ist eben eine sehr wichtige Frage, wie man das Ganze eben manipuliert. Dazu muss man zwei, drei Bedingungen jetzt noch wissen. Zunächst haben wir gesagt, wir müssen statistisch messen, um zu sehen, wo das System sich tatsächlich befindet. Allerdings, wenn ich weiß, ich habe das Atom zum Beispiel auf seiner unteren Bahn präpariert und messe dann, finde ich es immer wieder auf dieser Bahn. Und oben genauso. Das heißt, die Schalterstellungen sind fix. Und es gibt eine Möglichkeit zur Manipulation dieser Elektronenbahn, indem man nämlich mit einem Laser Licht einstrahlt. Dann kann ich die Wahrscheinlichkeit nach Belieben verändern, das Atom unten oder oben zu finden. Das heißt also, ich kann tatsächlich diese Wahrscheinlichkeiten, das Atom unten zu finden oder oben zu finden, das kann ich nach Belieben manipulieren. Also das sind die Voraussetzungen. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber wir haben das bei den Atomen und wir können das nutzen. Also wir haben sogenannte Atome mit zwei Zuständen, die ich in solcher quantenbitartiger Überlagerung finden und präparieren kann.
Und damit kann ich einen Computer dann bauen, wenn ich zwei feste Zustände habe.
Wenn ich zwei feste Zustände habe, kann ich einen klassischen Zustand, klassischen Computer bauen. Und jetzt ist die Frage, was kann ich denn damit mehr machen, wenn ich alle beliebigen Zustände habe? Ja, aber da sehen wir schon, ich kann nämlich mehr machen. Ich habe eben nicht nur zwei Zustände, sondern ich habe unendlich viele Möglichkeiten, zwei solcher Zustände zu kombinieren. Man muss sich das vorstellen wie einen Pfeil, der auf einer Kugel zeigt. Wenn er in den Nordpol zeigt, dann habe ich den Zustand 1. Wenn er auf den Südpol zeigt, hat er den Zustand 0. Im allgemeinen Fall zeigt er irgendwo dazwischen. Und ich weiß nicht, wo er zeigt. Aber ich kann ihn, und das sagt uns die Quantenmechanik, ich kann ihn um beliebige Winkel auf dieser Kugeloberfläche drehen. Und wenn ich ihn jetzt messe, finde ich ihn immer nur oben oder unten, und die Pfeilstellung kann ich nur erschließen, wenn ich zum Beispiel mehrmals messe.
Gut. Da sind wir da in der Analogtechnik?
Das ist oft gefragt worden, diese Stelle, ob man das eine Art Analogcomputer ist. Das ist kein ganz falsches Bild. Es ist nicht ganz richtig, weil bei einer Messung ich immer nur den einen oder den anderen Zustand messe. Aber tatsächlich, was jetzt stattfindet, ist einfach nur die Rotation dieses Pfeils auf dieser Kugel, auf der Kugeloberfläche in bestimmter Weise. Aber da ich jetzt nicht weiß, welche Pfeilstellung ich habe, ändere ich praktisch alle beliebigen Pfeilstellungen gleichzeitig. Das ist der entscheidende Punkt. Diese Belagerung, von der wir reden, heißt einfach nur, dieser Pfeil zeigt in eine Richtung, von der ich nur bei einer Messung, wenn ich sie viel zu oft mache, weiß, wie sie gestanden ist, aber vorher weiß ich sie nicht. Und jetzt haben wir da ein Quantenbit. Und jetzt muss man natürlich sagen, wie kann ich daraus einen Computer bauen? Nun, der entscheidende Punkt bei einem Computer ist ja nicht die Verarbeitung von einem Bit, sondern es sind viele Bits, wie bei einem Pentium haben wir beispielsweise 32. Machen wir es nicht so kompliziert, nehmen wir nur ein zweites dazu. Wenn wir so zwei Qubits haben, Quantenbits, dann wären das zwei Atome. Nun, die im normalen Pentium sitzen die Bits nebeneinander und das eine ist 0, das andere ist 1. Das, was die 1 hat, dem ist völlig wurscht, was das andere Bit hat und so weiter. Bei einem Quantencomputer oder Quantenbit ist das aber nicht so. Das ist eben der nächste Schritt, den wir nun verstehen müssen. Warum? Wenn ich zwei solcher Quantenbits habe, zunächst einmal, die beiden Atome wissen gar nichts voneinander. Aber wenn ich jetzt die Atome sich einander fühlen lasse und sie so präpariere und manipuliere mit Hilfe von Laserstrahlung, dass sie voneinander wissen, dann kann ich auch die beiden Atome einander überlagern und nicht nur die Elektronenbahn in jedem einzelnen Atom. Das sagt uns die Quantenmechanik. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich vorstellen, zwei Atome, die eins links und eins rechts in meiner Hand sitzen, die haben ja eigentlich nichts miteinander zu tun. Aber wenn ich sie eben einander fühlen lasse, dann kriege ich einen gemeinsamen Quantenzustand her, der viel mehr ist als ja nun die Summe dieser Einzelteile, weil ich ja eine Überlagerung habe. Und das macht den Quantencomputer so mächtig, denn ich habe jetzt die ganzen Welleneigenschaften, die ich brauche, um diese Verhalten der Quantenmechanik zu beschreiben, und kann von Interferenzen reden. Das klingt jetzt sehr bombastisch, aber tatsächlich finden solche Quanteninterferenzen statt bei den zwei Atomsystemen, die dann auf sogenannte magische Art und Weise jetzt dieses Rechenergebnis bringen. Diese magische Art und Weise ist das, was Albert Einstein einmal diese genannt hat, die
spukhafte
Wechselwirkung über eine Entfernung. Und diese beiden Atome bezeichnet man auch seit Schrödinger 1935 als verschränkt. Soll einfach heißen, die Information auf einem Atom, die ist nicht unabhängig zu sehen von der Information auf einem anderen Atom, wie das zum Beispiel bei einem Register ist, was ich in einem Computer habe.
Wir müssen schon wieder auf die Uhr gucken. Ja. Wann ist es denn soweit, dass wir einen Quantencomputer haben? Also ich werde im Moment keinen haben wollen, weil er keinen USB-Anschluss hat.
Das ist vielleicht das Kleinrübel. Wir haben bei uns im Labor schon einen kleinen Quantencomputer mit 8, manchmal auch 10 solcher Quantenbits, den wir programmieren können.
Sie haben vergangenes Jahr, glaube ich, als erster ein Quantenbyte vorgestellt, was Ihnen gelungen ist zu realisieren. Ja?
Richtig, das ist bisher das größte System, das in dieser Verschränktheit erzeugt worden ist, also größte atomare System. Und das ist eben für uns individuell kontrollierbar, sodass wir wirklich Rechenoperationen, einfachste Rechenoperationen hier machen können und das Verhalten dieser Quantenwelt studieren können. Also es gibt einen Quantencomputer hier, es gibt einen ähnlichen Quantencomputer bereits in USA bei der Konkurrenzgruppe meines Kollegen David Weinland in Boulder, Colorado. Und es werden immer mehr solche Forschungsprojekte aufgelegt, die diese Dinge verfolgen. Der USB-Schnittstelle, die können Sie haben, da das Ganze ja von einem klassischen Computer gesteuert wird. Und Sie können gerne sogar auch unseren Quantencomputer hier, wenn Sie wollen, ferngesteuert programmieren.
Das mache ich sofort.
Ganz herzlichen Dank für diese Informationen und einen wunderschönen Tag wünsche ich Ihnen noch.
Danke Ihnen. Danke.
Am 18. Juli 1968, das ist ein denkwürdiger Tag. Dieser Tag hat eigentlich unsere Welt bis heute verändert und dominiert unsere Welt. Das war der Tag, an dem die Firma Intel gegründet wurde. Nun, Intel wurde von zwei Leuten gegründet. Das war der Gordon Moore und der Robert Noyce. Diese beiden kamen von einer anderen Firma und haben diese Firma verlassen, weil sie ihnen zu wenig innovativ war, viele neue Produkte nicht hergestellt wurden, viele Entwicklungen nicht durchgeführt worden. Und das war die Firma Fairchild. Die ist dann später auch als Fairchild Semiconductor weiterentwickelt worden und auch, ich glaube, die gibt's heute noch.
Sie waren mal ganz groß auf dem Chipsektor.
Ja, und die beiden Jungs, die haben dann gesagt, jetzt das machen wir selbst. Sie hatten eigentlich kein Geld. Und jedenfalls nicht viel. Sie hatten eigentlich ein Geschäftskonzept, was gerade mal auf eine DIN A4-Seite passte, aber sie hatten Ideen. So, und sie haben jetzt angefangen, wollten mit Speicher arbeiten, Speicherchips, neue Entwicklungen beginnen. Sie wollten weg von diesen Ringkernspeichern, die man damals hatte. Es gibt so irgendwie eine Verbindung wieder zu Quantencomputern. Und wenn man beim Ringkernspeicher die Information gelesen hat, dann war sie auch aus dem Speicher weg und dann musste man sie neu schreiben, also klein wenig ähnlich.
Refresh.
Ja, deswegen hatten wir ein Les- und ein Schreibdraht bei diesen Dingern, deswegen waren so viele Fädchen da drin. Ja, auf jeden Fall, um es etwas abzukürzen, bekam diese Firma Intel einen Auftrag von einer japanischen Firma und die wollten einen ja frei programmierbar, nicht für den Anwender, sondern für die Firma Taschenrechner entwickeln, bauen, hatten keine Chips dafür. Und die dachten, dass man so 10, 12 Chips braucht für einen solchen Rechner.
Das war aber schon ein Rechner mit Drucker.
Ich weiß nicht, ob das später, kann ich dir nicht sagen.
Der hat auch einen Namen gehabt, der ganz berühmt war der.
Auf jeden Fall, Intel hat gesagt, also wir schaffen das mit 4 Chips. Mhm. Ja, und dann haben sie sich dran gesetzt und haben entwickelt und entwickelt und entwickelt. Und heraus kam der 4004, ein 4-Bit-Mikroprozessor. Ja, genau. Der hatte gerade mal 8 Beinchen, so ein ganz kleiner Chip. Ja, und das hat man den Japanern verkauft. Die hatten einen Vertrag über $60,000 und die Japaner haben damit auch kräftig etwas gebaut, ihre Rechner. Aber das war wohl nicht so der große Erfolg, denn die Firma hatte irgendwann finanzielle Schwierigkeiten. Zwischenzeitlich war aber dieser Prozessor bekannt geworden, er war veröffentlicht worden, Produkt des Jahres und was weiß ich nicht alles. Und da haben die Jungs bei Intel gesagt, Mensch, da steckt ja viel, viel mehr dahinter und haben diesen Chip, diese Entwicklung zurückgekauft.
Und das war der Ted Hoff, der diesen Chip entwickelt hat. Und dieser Ted Hoff, hatte ich ja die Möglichkeit gehabt, in München kennenzulernen und konnte mit ihm auch ein Interview machen. Leider kann ich das hier nicht einspielen, fehlen uns hier Rechte dazu. Aber das war schon sehr interessant, wie das damals so vollkommen alleinstehend war, denn ein anderer hatte nicht die Ideen gehabt.
Ja, und diese Firma, ich weiß nicht, wie der Rechner hieß, den die gebaut haben, weiß ich nicht, aber die Firma hieß Busicom, diese japanische Firma. Mhm. Naja, und 1971 war das mit diesem 4004, dass der auf den Markt kam. Also damals wusste auch noch keiner, was man damit anfangen kann. Und dann hat Intel eben einen Entwicklungsboard dazu und ein bisschen Software dazu gemacht und hat das verkauft. Aber auch das lief nicht so wirklich.
Na, zunächst musste das ja alles zurückkaufen.
Ja, habe ich ja, ja gesagt. Wir haben das, ja zurückgekauft.
Die haben ja viel Geld für bezahlt, um überhaupt die Rechte an ihrem eigenen Produkt.
Na, die haben weniger bezahlt. Sie sagen nicht genau was, aber sie haben weniger als diese 60.000 Dollar bezahlt, ja, die sie ursprünglich dafür erhalten haben. Aber sie trauen sich nicht genau zu sagen, wie viel. Ja, und dann kam irgendwann der große Schock. Da kam Apple mit dem Apple I auf den Markt und die haben einen anderen Prozessor von der Firma Moss, die später gegründet worden ist, eingesetzt, und zwar die 6502
CPU. Ja, genau. Klingt noch wie Musik.
Ja, und das hat dann die Leute bei Intel doch schon ziemlich in Schrecken versetzt. Und die haben dann angefangen, weiterzuentwickeln und sind dann auf den 8008 gekommen. Das war dann ein 8-Bit-Prozessor. Auch hier war es ganz schwer, diese Leistungsfähigkeit dann weiterzubringen, denn sie waren eigentlich gar nicht in der Lage, das an die Industrie weiterzugeben, weil die Zeit war noch nicht reif dafür. Sie haben dann sogar den IAPX 432 1975 gebracht, ein 32-Bit-Prozessor. Das war das Chaos überhaupt. Das Ding konnte mehr als 10 Jahre vorher die großen Rechenzentren mit ihren riesen Maschinen.
Ja, man vergleicht es auch immer gerne mit dem Mondflug. Das war ja nun ein ganz, ganz komischer Rechner, der da hochgeflogen ist. Noch mit Kernspeichern da mit dabei.
Ja, aber wie gesagt, man konnte diese Hightech gar nicht an den Mann bringen. Das war für die Entwickler in diesen Firmen, die eigentlich so etwas kaufen sollten, viel zu komplex.
Und dann gab es den 8080?
Ja, dann kam IBM und hat einen PC gebaut, 1981. Und die haben den Rechner, den Prozessor eingesetzt von Intel. Und zwar haben die damals von denen ja mit ganz, ganz viel Hintergründen eine Konferenz mit Intel gemacht und die haben ihren Rechner versteckt und Intel durfte durch einen geschlossenen Vorhang mal den Rechner berühren und dann haben die Entwickler von IBM Fragen gestellt und wollten wissen, ob denn Intel nun leistungsfähig genug ist, so und so viel Prozessoren zu liefern und sowas. Und nachdem IBM sich nun überzeugt hat, dass Intel der richtige Partner ist, haben sie einen Vertrag geschlossen über 10.000 Prozessoren pro Jahr.
Ist ja nix.
Das war damals eine Riesenmenge.
Heute ist es nichts.
Heute sprechen wir von Hunderten von Millionen von Prozessoren pro Jahr. Ja. Aber damals war es also schon eine große Sache.
War das denn der 8080, der da kam?
Die haben damals den 8086
eingesetzt. Nee, der kam danach. Ja.
Das war eine ganz merkwürdige Sache. Der 8086, das war ein 16-Bit-Prozessor. Ja. Der hat intern und extern 16-Bit Datenbus. Mhm. Aber extern sind wieder die Entwickler nicht mit zurechtgekommen und deswegen hat Intel nach dem 16-Bit einen 8088 gebracht und der hatte intern 16-Bit, genau wie der 86, aber extern nur 8-Bit. So, und das Ding hat dann Erfolg gehabt. Also man sieht, Intel war der Zeit eigentlich immer voraus.
Auch aber mit dem Pentium, der ja kurze Zeit danach oder eine längere Zeit danach.
Na, also dann kam erstmal der 80186, der ist wieder gefloppt, dann kam der 80286, dann kam der 80386, 85 war das erstmal der 386. So, und dann ging es dann weiter mit dem 486. Erstmal kam der 386 SX kam ja noch. Ja.
486er habe ich nur im Keller.
Als Prozessor oder als Rechner?
Als Rechner.
So, und dann irgendwann 586, das war dann eigentlich der Pentium. Also, wenn man sich überlegt.
Und ich weiß noch, wie ich da vor der Kamera gestanden habe, habe gesagt, er hat 1 Million Transistoren. War eine Riesennummer, 1 Million.
Der 4004 hatte, glaube ich, 2300 Transistorfunktionen.
Und dann ging es nachher höher in den Transistoren und dann ging es wieder zurück. Weil man die Befehle rausgenommen hat, weil es wurde dann irgendwie zu viel.
Ja, es gab ja mal so eine
Pentium
Zeit.
Pentium 3, glaube ich, der hatte weniger als diese.
Ja, da hat man so RISC-Prozessoren mit reduziertem Befehlssatz gebaut. Aber das war es letztendlich auch nicht, weil man dann die fehlenden Befehle wieder per Software emulieren musste. Und es ist also ein Hin und Her gewesen, aber die Entwicklung ist irre. Und wenn ich mir heute ansehe, was so AMD und Intel, die sich ja nun gegenseitig immer um die Ohren hauen, weil irgendjemand vom anderen wieder irgendwas geklaut haben soll oder eine marktbeherrschende Situation ausnutzt oder was auch immer, das sind ja eigentlich die Giganten auf dem Markt. Wenn ich mir sehe, wie da die Entwicklung jetzt weitergeht, viel schneller werden können sie nicht. Sie haben so eine Grenze bei irgendwo von 4 Gigahertz, was sinnvoll ist, denn wenn sie schneller werden, dann steigt die Stromaufnahme noch viel mehr und deswegen parallelisiert man eben. So, und dann kam erstmal der Zweikernprozessor, dann kam der Duo-Doppelprozessor, der Vierkernprozessor. Und wir hatten ja auch schon ein Gespräch mit Intel, was mittlerweile schon wieder Realität geworden ist. Die haben einen 80-Kern-Prozessor, lauffähig, der wohl auch irgendwann für industrielle Zwecke jetzt auf den Markt kommen wird, den man dann auch kaufen kann. Ja, und das ist dann wieder ein Ding, was nur für Spezialisten ist. Auch hier, meine ich, ist man wieder der Zeit voraus, weil man überhaupt nicht in der Lage ist, das zu beherrschen und das zu parallelisieren.
Ich kriege ein Zeichen aus der Regie draußen, er hat noch eine halbe Minute und das heißt, wir müssen ganz schnell auf die Funkausstellung noch kommen. Das war ein schöner Überblick über die Prozessorenentwicklung, aber können wir eine ganze Stunde draus machen.
Funkausstellung kommt sicherlich und die lässt sich auch nicht verschieben. Wir sind da.
Die geht ja bald los, ne? Am 30. fliegen wir nach Berlin.
Und wir wollen versuchen, 3 Sendungen von der Funkausstellung zu machen.
Und zwar schöne Sendungen, interessante Sendungen, es wird vieles zu sehen sein, was wir nicht im Hörfunk sehen können, aber vielleicht in der Fernsehsendung. Das war's für heute. Danke für die Aufmerksamkeit.
Ebüb
und Daumen hoch.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.